Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Ich begrüße euch zu einer neuen Folge im ersten Korintherbrief. Gott antwortet chaotischen Gemeinden. Das ist unsere Themenreihe. Und bevor wir in den Text hineingehen, möchte ich zwei Infos weitergeben, die jetzt extrem wichtig sind für uns. Am Sonntag, den 12. Juli, haben wir endlich als Gemeinde wieder einen Gottesdienst in größerer Form. Wir haben dafür die Steinhalle hier in Emmendingen gemietet am 12. Juli um 10 Uhr. Wir mussten die Uhrzeit korrigieren und die Anmeldung ist freigeschaltet. Ihr könnt ab sofort euch online anmelden und registrieren. Nicht könnt, sondern müsst, wenn ihr kommen wollt. Bitte tut das frühzeitig. Und wir werden in Zukunft auch die Bibelabende, die wir jetzt miteinander online erleben, wieder hier im Gemeindehaus haben. Und dazu könnt ihr auch auf der Internetseite euch anmelden. Für die nächsten drei Bibelkreise, also bis Mitte August, gibt es jetzt die Anmeldeformulare. Dafür müsst ihr einfach auf unsere Internetseite gehen, www.cgem.de, und dann in dem Reiter Termine klicken und euch dann in dem Terminkalender den Bibelkreistermin raussuchen, draufklicken. Und dann findet ihr schon das Anmeldeformular, wo ihr euch bitte eintragt und anmeldet, damit wir es nachvollziehen können. Und ihr findet auch dort immer eine Maximalteilnehmerzahl und wisst noch, wie viele Tickets es noch gibt für den Bibelkreis. Also wir werden den ersten Korintherbrief dann miteinander hier im Gemeindehaus weiter erarbeiten. Und es wird so sein, dass wir die Inhalte, die wir miteinander erarbeiten, auch dann online stellen am Tag drauf. Also in Zukunft wird es dann online am Donnerstag diesen Impuls über den ersten Korintherbrief geben. Darauf wollen wir nicht ganz verzichten und werden mal schauen, wie wir das gehandelt kriegen. Genau, lasst euch überraschen. Ich muss mich auch überraschen lassen. So, und jetzt können wir in den ersten Korintherbrief einsteigen und ich möchte kurz beten. Danke, Herr, dass dein Wort offen liegt. Und jetzt schließe es auf, dass wir verstehen und erkennen, es lieb gewinnen und Weisung bekommen für unsere Fragen und Ermutigung erfahren, Herr. Amen. Wenn wir zurückschauen, dann sehen wir im 6. Kapitel des 1. Korintherbriefes, woher wir kommen, dass in den Versen 1 bis 11 es Paulus darum ging, dass in Korinth die Gemeinde dafür sorgen soll, dass geistliche Fragestellungen in der Gemeinde geklärt werden müssen. Keine weltlichen Institutionen haben das Mandat, innerhalb der Gemeinde zu interagieren und zwischen, ich sag mal, gut und schlecht, richtig, falsch, weise, unweise zu entscheiden, sondern das sind Belange, die in die Gemeinde hineingehören. Und wir sollen anhand von Gottes Wort erkennen, was gut und richtig und weise und auch heilig ist und danach auch die Dinge klären, die aufkommen. In den Versen 12 bis 20, also die direkten Verse vor unserem heutigen Kapitel, da spitzt Paulus das Thema ganz konkret zu auf die Bewertung sexueller Freizügigkeit. Denn in dem Kapitel davor, in Kapitel 5, ging es auch schon um diese Thematik. Das war ein großes Ding in Korinth und Paulus bewertet Unzucht, sexuelle Unmoral in Kapitel 6 und ordnet das ein, damit man versteht, wie Sexualität in Gottes Augen zu bewerten ist und wie mit sexueller Unmoral auch umgegangen werden soll. Und plädiert dazu, dass man mit seinem Leib, mit seinem Körper Gott verherrlicht. Und jetzt kommen wir ins 7. Kapitel und wir verlassen nicht ganz das Thema. Es geht jetzt nicht in allererster Linie um die sexuelle Unmoral, sondern um das Gegenstück. Also Paulus schwenkt jetzt hier. Wir werden uns heute und auch in den nächsten Wochen, ich denke, etwas länger im 7. Kapitel aufhalten. Dort geht es sehr stark um die Ehe. Und hier antwortet Paulus ganz konkret auf Fragen der Korinther. Und was besonders interessant ist, wenn wir uns das jetzt gleich anschauen werden, es wird gleich um die Frage nach der Enthaltsamkeit gehen, sehen wir, dass noch im Kapitel 6 darüber gesprochen wurde, oder die Ermahnung, die Christen in Korinth traf, die besonders freizügig Sexualität verstanden und gelebt haben. Und in Kapitel 7 geht es um genau das Gegenteil, um diejenigen, die nicht in freier Liebe sozusagen aufgegangen sind, sondern die eher der Askese zugeneigt waren, Enthaltsamkeit, das Zölibat hochgehalten haben und ehelos sein wollten und das sozusagen als die höhere Form des Christseins anerkannt haben. Und was besonders interessant ist, das steht in demselben Brief. Wir wechseln nicht das Buch, das Bibelbuch, die Gemeinde, sondern es ist alles in Korinth. Und diese Christen haben zwei entgegengesetzte Überzeugungen. Und so viel dazu, ob Christen und Gemeinden im ersten Jahrhundert eine total homogene Gruppe waren. Also wir sehen, dass sie extreme Unterschiede hatten und die Unterschiede können gar nicht größer sein als eine Gruppe in einer Gemeinde, die sagt, meine Sexualität, damit kann ich machen, was ich möchte und ich hau das raus, so wie ich das will und wie mir gerade danach ist. Und die anderen, die sagen, nein, 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 alles ganz schlecht und man sollte das sein lassen, komplett noch nicht mal heiraten, sondern alleine bleiben. So, und diese Unterschiede haben wir hier in Korinth. Und was wir hier als erste Lektion sehen, dass es überhaupt diese Unterschiede in dieser Gemeinde gab, ist, dass Jesus den Weg mit ganz unterschiedlichsten Menschen startet. Und das ist eine gute Nachricht für uns. So eine wichtige Nachricht für uns. Dass Jesus sowohl diejenigen, die auf der einen Seite oder auf der einen Seite vom Pferd runterfallen, der sexuellen Freizügigkeit, dass er sie auffängt und mit ihnen einen Weg beginnt und auch auf der anderen Seite des Pferdes die Heruntergefallenen, die Sexualität irgendwie ausklammern wollten, die Ehe abschaffen wollten im Sinne von, wir bleiben alle ganz allein, wir bleiben nur noch Singles. Beide nimmt Jesus auf und er führt sie in die Heiligung und in die Veränderung. Und was wir hier dadurch lernen können, ist, es gibt keine Vorbedingungen, um bei Jesus zu starten, um mit Jesus zu starten. Es ist nicht so, dass die eine Gruppe irgendwie bessere Karten hat, mit Jesus anzufangen, neues Leben von ihm zu bekommen, Vergebung zu bekommen und geheiligt werden und auch eine Ewigkeit im Himmel. Da gibt es keine Vorlieben auf der Seite von Jesus, sondern er nimmt sich beiderlei Seiten gleichermaßen an. Und das ist eine gute Nachricht für uns und sollte uns auch kommunizieren. Wenn du eine gewisse Vorstellung hast von Sexualität und wenn jemand auf einer ganz, ganz anderen Seite unterwegs ist, nehmen wir mal an, du sitzt auf dem Pferd, steckst sozusagen in der Mitte, in der Balance, die Paulus hier jetzt bringt und du siehst auf der linken oder auf der rechten Seite Menschen, die von diesem Pferd runtergefallen sind. Sie sind nicht hoffnungslos, sie sind nicht hoffnungslos für Jesus. Auch wenn wir gerne oder zu schnell dabei sind, Menschen zu verdammen im Bausch und Bogen und sie als hoffnungslos darzustellen. Für Jesus sind es keine hoffnungslosen Fälle. Bis hierhin, bis zum 7. Kapitel, kann man schon sagen, dass, ich sag mal, die Asketen der Korinther bis hierhin gefeiert haben. Denn vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, es ging darum, unser Körper ist ein Tempel, ist etwas Heiliges, der Geist Gottes wohnt in uns. Und ich hatte letztes Mal gesagt, Gottes Standard ist, dass wir herrschen, auch über unsere Empfindungen und über unsere Bedürfnisse und auch über unsere Sexualität, dass wir darüber herrschen und nicht beherrscht werden. Es heißt ja in Vers 12 in Kapitel 6, alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Ganz genau, ich bin derjenige, der Chef im Ring und muss enthaltsam sein und diese Selbstbeherrschung haben. Ich habe auch diese Frage gestellt, bist du Herr über deine eigenen Sinne? Da würden die Asketen, die enthaltsamen Ehelosen in Korinth aufspringen und sagen, ja ganz genau, wir gehören zu denen und wir sehen es richtig. Und wir sehen jetzt, dass Paulus sich nicht entscheidet für irgendein Extrem, was in Korinth gelebt wird. Weder das eine noch das andere ist seine Wahl, sondern er geht einen anderen Weg und bringt jetzt sozusagen den Asketen eine wichtige Antwort für ihre Frage, die sie im Brief gestellt haben. Darauf geht jetzt Paulus ein, 1. Korinther 7, die Verse 1 bis 9. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Aber wegen der Unzucht habe jeder seine eigene Frau und jede habe ihren eigenen Mann. Der Mann leiste der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht. Es sei denn, nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versucht, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Dies aber sage ich als Zugeständnis, nicht als Befehl. Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Genau. Also wir haben diese zwei Extreme. Zu der einen Seite hat Paulus vor 2 Wochen, haben wir es gelesen, hat er eine Antwort gegeben und auch Korrektur gebracht. Und hier sehen wir auch, dass diese Frage, ist es nicht besser, ganz enthaltsam zu sein, dass auch Paulus hier etwas zu sagen hat. Und wir sehen, Paulus antwortet jedem Extrem mit der Wahrheit Gottes. Die Wahrheit Gottes blendet er nicht aus, wenn er mit den Zölibatären, mit den Enthaltsamen, mit den Ehelosen spricht, wozu er ja auch in einem gewissen Grade auch gehört. Aber er blendet Gottes Wahrheit nicht aus. In 1. Mose 2,27 lesen wir doch. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht. Also für Paulus ist klar, der Gott der Bibel, der hat sich die Ehe ausgedacht und der hat sich auch die Sexualität ausgedacht. Und deswegen räumt Paulus hier in 1. Korinther 7, damit es nicht zu einem Missverständnis in Korinth kommt, räumt er ein, dass Sexualität und die Ehe einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Und das soll nicht verneint werden in Korinth. Sexualität soll nicht degradiert werden. Ehe soll nicht degradiert werden. Paulus hat jetzt schon viel über Sexualität gesprochen und hat auch über die negativen Auswüchse, die Perversionen gesprochen und hat das korrigieren wollen, hat auch ein klares Urteil gesprochen. Aber jetzt kommt er damit, geht nicht zu weit mit diesem Urteil, als wenn ich jetzt Sexualität und die Ehe per se als etwas Mangelhaftes, Schlechtes und Falsches darstellen würde. Das sei ferne, das ist nicht das, was ich sage und das ist auch nicht, was der Gott der Bibel sagt. Die Bibel kennt keine Abwertung von Ehe und Sexualität per se. Das gibt es nicht. Sogar das Gegenteil ist richtig. Die beiden Dinge werden als etwas Wunderschönes dargestellt, als etwas Gutes, als eine Gabe Gottes. Und beachte an dieser Stelle, und das gefällt mir hier an Paulus, was er hier tut, er könnte ganz anders reagieren. Er könnte von seiner persönlichen Vorliebe, von seiner persönlichen Entscheidung herkommen und sagen, hey, ich lebe im Zölibat, ich lebe mit keiner Frau. Die Bibellehrer sind sich uneinig, ob er ein Witwer ist oder ob er verlassen wurde von seiner Frau vielleicht oder ob er niemals verheiratet war. Das kann man nicht so genau sagen. Es gibt ein paar Ideen und ein paar Theorien, habe ich auch vielleicht mal zu gegebener Zeit dazu mehr. Aber Paulus, derjenige, der ehelos ist, stellt hier Gottes Wahrheit, wenn er mit den Korinthern arbeitet, Gottes Wahrheit höher als seine Vorlieben und seine persönlichen Wünsche, die er ja hier durch den Brief kommuniziert. Paulus nennt für die Ehelosigkeit, nennt er durchaus, ich sag mal, gewisse Vorzüge, auch enorme Vorzüge. Das ist richtig. In Vers 1, 7 und 8 und später in Vers 32 sehen wir da ein paar Punkte. In Vers 1 sagt er durchaus, seine Vorliebe, da bewirbt er sie sozusagen. Es ist gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Ja, er greift da die Frage der Korinther auf. Ist das so? Ja, es ist gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren und enthaltsam zu sein. In Vers 7, ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich. In Vers 8, ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie hier, wir sind wieder hier, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Also Paulus sieht das als etwas sehr Schönes. Seine Begründung finden wir später in Vers 32. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge. Der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge. Finde ich eine sehr, sehr spannende Gegenüberstellung. Aber es ist richtig. Er ist komplett frei als Unverheirateter, muss sich um keine Gedanken machen, wie sieht's daheim aus, was sind die Bedürfnisse von der Familie, sondern kann sich ganz und gar komplett in Gemeinde, in das Reich Gottes hinein investieren und hat einen enormen Effekt. Und in der Geschichte gab es das immer wieder, dass Menschen, die ehelos waren, einen großen Effekt hatten innerhalb der Gemeinde im Reich Gottes. Und dennoch widersteht er, und das gefällt mir, widersteht Paulus dieser Versuchung, seine Vorliebe ganz alleine zu präsentieren und die andere Sache mit der Heirat einfach unter den Teppich zu kehren. Er hätte ja durchaus sagen können, ja, liebe Korinther, ihr habt schon recht. Eigentlich ist das ja auch besser. Das ist zumindest das, was ich mir für alle wünsche. Aber sein persönlicher Wunsch wird nicht einfach übergestülpt über alle anderen und die anderen Möglichkeiten des Lebens, des Lebensstils, auch verheiratet zu leben, einfach mal auszublenden und sozusagen seinen Wunsch in Korinth mit eigener Kraft sozusagen durchzuboxen, dass noch mehr gewonnen werden für seine Lebensführung und seinen Lebensstil. Denn Paulus, das müssen wir hier ganz hochachten, ist enorm der Wahrheit, hat sich der Wahrheit verschrieben. Er hat sich der Wahrheit verschrieben und nicht seinen Wünschen. Zur Wahrheitsliebe gehört, seine persönlichen Vorlieben hinten anzustellen und die ganze Wahrheit zu erklären. Wir haben kein Recht dazu, eine Gewichtung vorzunehmen, in dieser Frage unsere eigene Vorliebe zu promoten in der Gemeinde, damit möglichst alle dem folgen, was wir für wichtig halten. Stattdessen zu erkennen, es gibt in der Frage der Ehe oder der Sexualität gibt es zwei Möglichkeiten aus christlicher Perspektive. Die Ehelosigkeit, die Enthaltsamkeit oder das Verheiratetsein. Und beides zu respektieren und beides zu bringen. Und Paulus bringt zwar seinen Wunsch, sagt, was er empfiehlt, aber sagt ganz deutlich bringt ganz deutlich eine Aufwertung der Ehe und lässt sie nicht einfach unter den Teppich kehren. Paulus ist sogar, ich würde sagen, in dieser Sache so selbstlos, dass er sogar dazu übergeht, in 1. Timotheus 4, Vers 1 bis 3, dass er vor Menschen ausdrücklich warnt, die das Zölibat, die Enthaltsamkeit, die Ehelosigkeit zur Pflicht eines Christen zu machen. Da warnt er aufs Schärfste. Hört mal, in 1. Timotheus 4, 1 bis 3. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die verbieten zu heiraten und gebieten noch andere Punkte. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber für Paulus ist klar, es ist eine Lehre von Dämonen, das Zölibat Menschen als eine Art Pflicht aufzuerlegen. Es ist nicht so, dass man das nicht tun darf, zölibatär zu leben, enthaltsam und ehelos zu leben. Durchaus, das macht er und das umwirbt er auch. Aber das zu einer Pflicht zu machen für Menschen, das ist für Paulus eine ganz, ganz krasse Linie, die wir nicht überschreiten sollen. Ich brauche jetzt keine praktischen Beispiele geben, glaube ich, an dieser Stelle, wo das in der Christenheit passiert. Und die Kirche, die das zum Programm macht, Menschen in die Enthaltsamkeit zu zwingen, verursacht nicht nur extremes Leid an unterschiedlicher Stelle, sondern lässt Lehren von Dämonen, betrügerische Geister walten und schalten in der Kirche. Und darauf müssen wir besonders Acht geben, dass wir dort nicht irgendwie in eine erste, zweite Klasse Christsein kommen. Wer verheiratet ist, der ist so und wer nicht verheiratet ist, ist so. Also, die Frage ist ja, die Paulus hier behandelt, wie können wir denn jetzt unseren, oder mit der Aussage hat er geendet, das sechste Kapitel, dass wir mit unserem Leib, mit unserem Körper Gott verehren sollen, verherrlichen sollen. Unser Leben soll zu einem Lobpreis sein für Gott. Und hier sehen wir, wie das geht. Und dazu bringt er, und das schätze ich sehr, die ganze Wahrheit. Und zwar die Wertschätzung des Ehebundes entweder durch meine Enthaltsamkeit und dass ich nicht einfach zügellos einfach alles rauslasse, so wie ich will, Enthaltsamkeit oder verheiratet sein. Das ist die ganze Wahrheit, wie wir Gott mit unserem Leib hier in 1. Korinther 6 und 7 ehren können. Ich sehe, wenn ich mir diese Texte anschaue und auch diese Warnung bei Paulus, eine Sache zu stark überzubetonen, sehe ich in unserer Geschichte von Gemeinde, zumindest das, was ich überblicken kann oder die Generationen vor mir, da sehe ich in der Geschichte ein enormes Ungleichgewicht in der Wertschätzung nicht der Verheirateten, sondern der Unverheirateten. Ich sehe das als eine sehr, sehr große Not, dass die Ehe, so sehr ich sie auch promote und sie jedem wünsche, sehe ich, dass die Ehe oftmals in unseren christlichen Kreisen als das Ziel menschlicher Existenz verkauft wird. Das Ziel menschlicher Existenz. Als wenn du dafür geschaffen worden seist, in allererster Linie einen Ehepartner zu finden und zu heiraten und dort dein ultimatives Glück zu finden. So würde das vielleicht nie jemand sagen, aber in der Praxis, wie wir im Miteinander umgehen, kommt es zu oft vor, dass ehelose Christen als Christen zweiter Klasse gehandelt werden. Und das geht gar nicht. Das ist wirklich von mir eine Kritik an uns selbst, dort, wo wir mit Unverheirateten zu tun haben. Und wir haben mit Unverheirateten zu tun. Da müssen wir sehr, sehr stark auf unsere Gedanken und auf unsere Worte Acht geben, wie wir mit ihnen umgehen. Wir machen wirklich alles falsch, wenn wir ihnen das Gefühl vermitteln, dass sie weniger wert seien oder ihr Glück eingeschränkt wäre, nur weil sie nicht verheiratet sind. Zumal, wenn sie selber gar nicht, ich sag mal, vielleicht diese explizite Not äußern. Wenn jemand natürlich sagt, hey, ich leide daran, dass ich keinen Partner finde, dann heißt es in der Bibel, leidet und weint mit den Leidenden und Weinenden. Ja, freu dich mit dem Freunden, weine mit dem Weinenden. Dann bin ich dabei und dann bekümmert mich das auch. Aber meine Lebenssituation einfach über jemand anderen überzustülpen und ihn dann zu bemitleiden, weil er nicht mein Leben lebt und weil er nicht das Glück feiert, was ich gerade feiere, das ist echt extrem übergriffig und geht einfach nicht. Wir dürfen nicht vergessen, Jesus selber, ich sage das oft, wenn ich über dieses Thema spreche, Jesus selber war Single. Alleinstehend, nicht geheiratet, hat nie, um in diesen Worten hier zu bleiben, eine Frau berührt. Und Jesus war der glücklichste Mensch auf der Welt. Er war der erfüllteste Mann auf diesem Planeten, der diese Erde mal betreten hatte und war nicht verheiratet. Wie kann das sein? Ja, es kann sein. Das hat etwas, da kommen wir gleich noch zu, das hat etwas mit dem Charisma zu tun, mit der Gnadengabe, mit der Gabe Gottes, die gegeben ist, dem einen so, dem anderen so. Und nur weil du diese eine Gabe bekommen hast, und ich glaube, da stecken wir eher auf dieser, da kippen wir auf, sozusagen auf die eine Seite, dass wir die Erwartung haben, jeder Christ muss unbedingt einen Partner bekommen, muss heiraten, um glücklich zu werden und auch das ganze christliche Glück irgendwie zu erleben. Also, meine Bitte an uns alle, hört bitte auf oder lasst uns gemeinsam damit aufhören, Unverheiratete zu bemitleiden. Ich habe von Frauen, ich denke, meine Beobachtung, dass es gerade so Frauen öfter trifft, gerade letztens gehört von einer Jungfrau, wie bei ihrem, wie alt war sie, Mitte, Ende 20, weiß gar nicht so genau, so in dem Dreh, wie dann jemand Älteres dann zu ihr kam, weißt du, ich bete für dich, dass du auch mal jemanden abbekommst. Und hat das irgendwie gut gemeint, aber extrem schlecht gemacht. Gut gemeint ist nicht immer auch gut gemacht. Und wenn wir es gut meinen, aber schlecht machen, dann sollten wir es einfach lieber sein. Es schafft nur Verletzungen und außerdem übergehen wir einfach die Person und fragen uns gar nicht, was sind denn die Sehnsüchte dieser Person überhaupt? Und was ist die Berufung und die Begabung Gottes in dieser Person? Und wir sollten da nicht so sehr von uns auf andere schließen. Und sind wir mal ganz ehrlich, dieser Gedanke, dass die Unverheirateten leiden würden, ich verspreche euch, es gibt manche Verheiratete, die leiden aufgrund ihres Verheiratetseins mehr als Unverheiratete. Also, lasst uns lieber, bevor wir mit echt komischen Tipps um die Ecke kommen, die Unverheirateten fragen, hey, welches Charisma hast du? Und wenn ich das herausfinde, wenn ich die Person wirklich kenne und die Person mir sagt, welches Charisma sie hat, welche Gnadengabe sie von Gott hat, zur Ehe hin oder in der Ehelosigkeit zu bleiben, wenn ich das weiß, dann kann ich auch richtig beten und dann kann ich der Person auch richtig zur Seite stehen, wenn ich ihr denn zur Seite stehen soll. Und für dich selber, wenn du betroffen bist, wenn du sagst, ich bin unverheiratet und ich höre das und wie finde ich heraus, ob ich so ein Charisma habe? Ich habe einige Christen erlebt, die gesagt haben, oh Backe, hoffentlich habe ich nicht dieses Charisma der Ehelosigkeit. Ich kann das gut verstehen, diese Frage. Ich möchte dir einfach sagen, wenn Gott dir keine Ruhe gibt in deinem Single-Dasein und du keinen Frieden darin hast, und nicht die leiseste Spur von Freude und von Segen erlebst dadurch, dann bleib im Fragen und im Beten zu Gott. Ich glaube, dass diejenigen, die begabt sind mit der Ehelosigkeit, auch einen gewissen Drang, ein gewisses Bedürfnis haben, auch in diesem Leben zu leben und auch den Segen sehen können, der sich durch Gottes Gnade manifestiert in deinem Leben. Aber ich hatte mal vor vielen Jahren, nicht hier in Emmending, mit einer jungen Frau zu tun, die genau in dieser Frage stand. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du, wenn du keine Ruhe hast an diesem Punkt und du dir das absolut nicht vorstellen kannst, dann liegt Gott in den Ohren, dass er dir einen Partner schenkt. Und Gott hat der Person auch einen Partner geschenkt und sie sind glücklich und darüber freue ich mich. Aber wichtig ist auch an dieser Stelle, es geht hier nicht darum, nicht falsch verstehen, wenn wir hier von einem Charisma, von einer Gnadengabe Gottes sprechen, zur Ehelosigkeit, aber auch zur Ehe, dann geht es nicht darum, dass wir ein Leben nur mit Leichtigkeit leben, dass es alles problemlos ist. Also wenn du auf den Moment wartest, wo du nie auch, ich sag mal, wo du nie einen Kampf verspürst, meinetwegen in der Ehelosigkeit. Charismen funktionieren nicht so, dass sie uns in den siebten Himmel befördern und wir alles nur noch leicht machen. Wir haben gelesen in Vers 7, jeder hat seine eigene Gabe, Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Das bedeutet, der eine ist mit der Gnadengabe der Ehe und der andere mit der Ehelosigkeit beschenkt. Ich habe die Gabe der Ehe. Das bedeutet nicht, und viele Ehepaare werden das jetzt hören und werden sich wahrscheinlich jetzt zunicken, das bedeutet nicht, dass immer alles fluffig ist und rosa und süß und schön, sondern Dinge auch manchmal hart sind, manchmal schwer sind und man da sich auch durchkämpfen muss, durchboxen muss. Und dennoch sehe ich, dass ich das nicht bereue, dass ich den Segen sehe in der Gabe, die Gott mir hierin gegeben hat. Und das Gleiche für die, die in der Ehelosigkeit sind, erkennst du die Gabe Gottes in deinem Leben der Ehelosigkeit, dass Gott dich gebrauchen kann auf eine besondere Art und Weise? Siehst du die Segnung Gottes auf diesem Weg? Erlebst du eine grundsätzliche Ruhe in diesem Ding, einen Frieden? Nicht einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen. Auch dort wird es Phasen geben, die auch nicht einfach sind. Vielleicht mit Einsamkeit auch manchmal zu kämpfen zu haben. das dann noch durchzustehen mit Gottes Hilfe. Auf der anderen Seite in der Ehe auch mit Zweisamkeit klarzukommen, ist auch manchmal nicht so ganz einfach. Wo man sich vielleicht manchmal denkt, oh, ich wäre jetzt gern mal allein und will das nicht dieses Elend sehen. Ja, so manches Ehepaar wacht vielleicht morgens auf und schaut so rüber. Das ist jetzt ein Charisma, das ist jetzt eine Gnadengabe Gottes. Das fühlt sich gerade nicht so an. Also ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Die Ehe und die Ehelosigkeit sind ein Charisma. Und die Ehelosigkeit hat ein schlechtes Image in den vergangenen Generationen gehabt in unseren Gemeinden. Ich denke vor allem auch in der älteren Generation, habe da schmerzhafte Berichte gehört, persönlich gehört von alten Menschen, die allein waren, alleinstehend, wie sie in Gemeinden nicht als vollwertige Frau zum Beispiel anerkannt wurden, nur weil sie nicht verheiratet waren. Und das gibt es nicht. Es ist ein Gnadengeschenk Gottes. Es ist nicht immer einfach, die Geschenke Gottes. Das betrifft übrigens alle Charismen, auch andere Charismen, zum Beispiel der Lehre. Das kann auch manchmal hart sein, ist nicht immer alles einfach, aber es sind Gnadengaben Gottes, die wir respektieren sollten und auch im Gleichgewicht sehen sollten und auch miteinander dann so umgehen müssen. Also lasst uns mit den Unverheirateten fair umgehen und nicht einfach von uns auf sie schließen, sondern sie als Individuen betrachten und sie fragen, welche Gabe Gott ihnen gegeben hat. Und dann mit ihnen zusammen diesen Weg gehen. Wir gehen nochmal in diesen Text hinein. Warum dieser Text für uns auch wichtig ist, ist nicht nur deswegen, dass wir die Gabe der Ehelosigkeit erkennen und wertschätzen, sondern auch diese Passage gibt uns gutes Handwerkszeug an die Hand, um zu erkennen in unserer heutigen Zeit, was Ehe überhaupt ist. Und die Definition ist extrem simpel und extrem einfach, was wir hier gerade gelesen haben. Die Definition findet sich in Vers 2. Nachdem Paulus sagt, dass es gut ist, keine Frau zu berühren, enthaltsam zu sein, sagt er, aber wegen der Unzucht habe jeder seine eigene Frau und jeder habe ihren eigenen Mann. So einfach ist das. Das ist genau die Lehre, die wir im ersten Buch Mose eben gerade gelesen haben, dass Gott Mann und Frau geschaffen hat und sie zusammen sein sollen. Wir lesen dann auch, dass sie ein Fleisch werden sollen und so weiter und so fort. Das ist genau die gleiche Lehre, die Jesus Christus auch in Matthäus 5 und Matthäus 19 auch wiederholt hat. Ist wieder auf den Schöpfungsbericht zurückgegangen, wie Gott sich das gedacht hat mit der Ehe. Das wird uns auch nochmal beschäftigen in den nächsten Wochen, was Jesus zu diesen Themen sagt. Und hier finden wir das Gleiche. Die Meinung Gottes hat sich in der Heilsgeschichte von Alten bis Neuen Testament hat sich nicht verändert. Die Definition ist gleich geblieben. Jeder Mann soll seine eigene Frau haben und jede Frau soll ihren eigenen Mann haben. Das bedeutet, dass Paulus hier eine Absage erteilt gegenüber der Vielehe und auch der Homo-Ehe. Ich weiß, es sind heiße Themen und sie werden intensiv diskutiert. Mein Job ist, nicht zu überlegen, wie definiert unsere Gesellschaft Ehe, sondern was ist aus biblischer Perspektive als Ehe zu betrachten. Und eine Ehe im biblischen Sinne ist eine Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Nichts anderes. Das ist der Standard Gottes. Wir Menschen sind in der Lage dazu, von diesem Standard abzuweichen. Wir müssen dann den Preis dafür zahlen. Wir haben uns schon angeschaut, was dieser Preis ist in Kapitel 6. Aber das ist nun mal das, was Gott sich ausgedacht hat und wo Gott meint, glaubt, denkt, überzeugt ist, dass das gut für die Menschheit ist und für uns ist. Alle anderen Eheformen, viel Ehe, Homo-Ehe und was weiß ich Ehe, sind alles keine Ehen im biblischen Sinn. Es gibt auch keine eheähnlichen Verbindungen. Manchmal heißt es, ich fühle mich aber verheiratet. Stichwort wilde Ehe. Ja, sich verheiratet zu fühlen, ist nicht dasselbe wie verheiratet zu sein. Das ist ganz eindeutig aus diesen Texten zu erkennen. Wir sehen, dass Paulus zwei Wege aufzeigt, wenn man, ich sag mal, sexuell aktiv werden will. Wenn die Enthaltsamkeit keine Option ist, gibt es zwei Wege, seine Sexualität auszuleben. Das eine ist in Kapitel 6, Sexualität so auszuleben, wie man das selber möchte, ohne Ehebund, ohne Rahmenbedingungen, die Gott gegeben hat. Das nennt die Bibel Unzucht oder sexuelle Unmoral, und die schließt vom Reich Gottes aus. Und stattdessen sind wir Christen dazu aufgerufen, nicht nach 1. Korinther 6 zu handeln, sondern nach 1. Korinther 7. Wir sind aufgerufen, Gott mit unserem Leib zu verherrlichen, indem wir heiraten. Das ist altmodisch, klingt vielleicht so, aber das ist der einzige Weg, wie wir unsere Sexualität auf legale Art und Weise, möchte ich mal sagen, ausleben dürfen, sollen, können, müssen. In Vers 9 sehen wir es. Dort sagt Paulus ganz eindeutig, wenn sie sich aber nicht enthalten können, ist für ihn kein Problem, wenn du dich nicht enthalten kannst, aber dann ist es seine Medizin, so sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Also statt zu brennen und sich dadurch zu verzehren, sollst du mit diesem Bedürfnis auch sexuell aktiv zu werden mit deinem Gegenüber, gibt dir Gott die Möglichkeit, in einen Bund zu treten. Ich spreche jetzt mal von der Mannesseite, mit der Frau einen Bund zu schließen, den heiligen Ehebund, der vor Gott geht, dass sie deine eigene Frau ist und du ihr eigener Mann. Und dass ihr zueinander gehört und dass ihr auch zusammen bleibt. Darum wird es in den nächsten, in zwei Wochen gehen, über das Thema Scheidung und so weiter. Sondern dass es eine fixe Geschichte ist, die fest ist und begründet ist. Also, was ist überhaupt eine Ehe? Eine ganz klare Antwort hier in 1. Korinther 7. Und da brauchen wir Christen auch nicht irgendwie rummachen, als wenn die Dinge unklar wären. Also ich bin echt kein Fan davon, so zu tun in dem Diskurs, was ist überhaupt Ehe? So zu tun, als in der Diskussion, ja, man weiß das eigentlich gar nicht so richtig, in der Bibel ist das auch alles gar nicht so klar, doch die Dinge sind klar. Du bist frei, die Dinge anders zu sehen. Du kannst gerne sagen, für dich persönlich, ich sehe das anders, dann bist du frei, das zu tun, aber lass uns nicht auf diese Ebene kommen, dass in der Bibel das nicht klar ist. Überall dort, wo es um Sexualität geht, da bringt die Bibel uns auch gleich das Vorbild. Und es geht um Ehe, es geht um Heiraten, es geht um einen Mann, eine Frau, die beiden zusammen auf immer und ewig. Das ist das Muster vom Alten Testament. Und für die, die das Alte Testament nicht lieben und es am liebsten wegwerfen oder verbrennen, auch im Neuen Testament, meine Lieben. Und Jesus hatte darin auch keine andere Sicht. Denn Jesus Christus ist derjenige, Obacht, weil viele sich ja auf Jesus stürzen und sagen, dazu hat er aber gar nichts gesagt. Wir dürfen nicht vergessen, Jesus ist Teil der Dreieinigkeit. Das bedeutet, Jesus war präsent im Alten Testament. Das, was wir an ethischen Vorstellungen, gerade in Bezug auf Ehe, sehen, das sind Aussagen Jesu Christi, unter anderem und von Vater und vom Heiligen Geist. Und wir wissen, dass das Neue Testament verfasst wurde, inspiriert oder verfasst von Aposteln, die inspiriert wurden vom Heiligen Geist. Und wir wissen, dass der Heilige Geist auch genannt wird, aufgepasst, der Geist Christi. Das bedeutet Altes Testament, das Neue Testament in den Evangelien, wo Jesus selber spricht über die Ehe. Und auch alle anderen Schriften, die wir in der Bibel finden, sind Worte Jesu an uns. Wir sollten nicht so tun, als wenn Jesus nichts zu sagen hätte im Alten Testament und im Neuen Testament die ganze Bandbreite. Der Geist Christi sagt uns hier, was Gott von Ehe denkt. Und bitte, lasst uns auf dieses Niveau kommen, dass wir das einfach ernst nehmen, dass die Dinge an dieser Stelle echt klar sind. Das hilft sehr, um dann miteinander auch weiterzukommen in den Gesprächen. So, ich muss weiterkommen, und zwar zum Abschluss. Paulus beschreibt ja auch das Wesen der Ehe. In den Versen 2 bis 5 sagt er, lass uns da noch schnell reingehen. Wegen der Unzucht habe jeder seine eigene Frau und jeder habe ihren eigenen Mann. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft, eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versucht, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Also, an dieser Stelle ist wichtig, in Vers 2 sagt er, wegen der Unzucht aber soll jeder seinen eigenen Mann und seine eigene Frau haben. Die Unzuchtvermeidung, gut zu hören, ist nicht der einzige Grund für eine Ehe. Das ist ein Grund von mehreren Gründen. Also wenn du denkst, die Bibel denkt nur, Hauptsache, dass du irgendwie sexuell aktiv sein kannst, dann heirate mal schnell. Das ist nicht die biblische Perspektive. Paulus geht hier in die korinthische Situation und sieht, dass diese Gesellschaft in Korinth extrem sexuell aufgeladen ist und dass an jeder Ecke es, sag ich mal, brummt. Und er sieht, dass es für Christen in Korinth extrem hart ist, gegen diese sexualisierte Gesellschaft anzukommen. Und deswegen gibt er ihnen, sagt er, die Wege, die euch dort angeboten werden in Korinth, das sind nicht eure Wege, sondern die Ehe. Also wegen dieser ganzen Unzucht, alles, was dort abgeht, Leute, wählt die Ehe. Es ist nicht ein Hauptsache Sex und dann heirate ich. Ja, also das so plump ist Paulus nicht. Paulus geht es hier tatsächlich um viel, viel mehr. Worum es Paulus hier geht, ist, du gehörst dir nicht mehr selber, wenn du verheiratet bist. Er sagt, das finde ich krass, die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Das bedeutet, du hast keine Autorität, du übst keine Autorität oder bist kein Machthaber, könnte man auch übersetzen, kein Machthaber über deinen eigenen Leib. Interessant, dass er sagt, eigener Leib gehört eigentlich dir, ne? Aber du hast keine ultimative Autorität über diesen Leib. Worum es Paulus hier geht, ist, du gehörst dir nicht mehr selbst, ihr seid eins geworden und du bist dem anderen verpflichtet, auf ihn zu schauen. Paulus betont, dass es in der Ehe darum geht, vor allem zu geben und nicht zu nehmen. Diese Passage eignet sich nicht dazu, zum Partner zu gehen und sagen, guck mal hier, was hier steht, was du mir geben sollst. Das ist nicht der Punkt. Paulus spricht Ehemann und Ehefrau an und beide sind herausgefordert, sich zu fragen, kümmert es mich, wie es meinem Partner geht? Kümmert es mich wirklich? Seine legitimen Bedürfnisse. Sexualität, aber das kann man auch weiterziehen, das Thema. Wie geht es meinem Partner? Ist es mir eigentlich egal? Ist mir eigentlich egal, wenn er leidet? Wenn wir uns einander entziehen, wenn wir keine Interaktion haben, wenn wir keine Gemeinschaft haben, wenn wir nicht zusammenleben, auch wenn wir nicht miteinander schlafen, auch das ist ja eingeschlafen, das Miteinander schlafen in einigen Ehen. Liebe Ehepaare, das ist ein Thema für uns. Das ist ein Thema für uns. Du hast ein einzigartiges und heiliges Treueverhältnis geschlossen. Und dieses Treueverhältnis beinhaltet, und das wird hier thematisiert, du hast einen Fürsorgeauftrag. Interessiert es dich, wie es deinem Partner geht? Also diese Passage ist nicht dazu geeignet, dass du hingehst und sagst, du musst, sondern ich gehöre mir nicht selbst. Ich will dir dienen. Und von der anderen Seite ganz genauso. Ich will dir dienen. Was für ein Segen, wenn eine Ehe so funktioniert, dass man sagt, ich gehöre dir. Und ich will, dass es dir gut geht. Ich will dir zum Segen sein. Und die andere Seite das ganz genauso tut. Übrigens ein kleiner Zwischeneinwurf. Deswegen macht es Sinn, wenn Christen miteinander heiraten, weil sie das gleiche Fundament haben. Und beide das miteinander so verstehen. Und sich auch herausfordern, ermahnen, korrigieren und ermutigen lassen, von der gleichen Basis und ein gleiches Eheverständnis entwickeln, wie man miteinander leben soll. Denn wir müssen an dieser Stelle Acht geben. Fehlende Achtsamkeit im Miteinander öffnet die Tür für unsere fleischliche Schwäche und Achtung auch für Satans Versuchung. In Vers 5 heißt es, entzieht euch einander nicht, es sei denn nach einer Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versucht, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Also unsere mangelnde Kraft, uns zu enthalten, also unsere fleischliche Schwäche, wird hier verknüpft auch mit der Versuchung Satans. Also wir haben es nicht einfach nur mit einem Kampf mit unserer eigenen persönlichen Schwäche zu tun, sondern Paulus ist klar, dort, wo wir mit menschlicher Schwäche konfrontiert sind, das macht sich Satan zunutze und versucht uns an diesen Stellen. Und wir sollten als Ehepaar, als Ehepaare darauf Acht geben, dass ich nicht Ursache bin, dass mein Partner versucht wird vom Satan, versucht wird, dass seine Schwäche sozusagen ausgenutzt wird in dieser Zeit, sondern wir haben einen Fürsorgeauftrag, wir haben ein Treueverhältnis, wir gehören uns nicht selber, sondern wir gehören einander, um einander zu dienen und in Liebe zu wachsen. Ach, wir haben leider keine Zeit, aber wir müssten echt eigentlich in Epheser 5 reingehen und dort sehen, wie Paulus das noch weiter ausschmückt, ausarbeitet, dass es ein Abbild ist von dem, wie Jesus die Gemeinde liebt und wie die Gemeinde Jesus liebt. Hier geht es nicht einfach nur um, es geht nicht einfach nur um Plattensex. Hier geht es um weitaus mehr. Hier geht es, den anderen zu sehen, den anderen zu kennen und als Beziehung miteinander zu wachsen, gegenseitig sich ernst zu nehmen, sich wirklich zu lieben und anzufangen, sich hinzugeben, sich aufzuopfern für mein Gegenüber, miteinander zu beten. So eine tiefe Dimension, was Paulus hier vermittelt, das dürfen wir nicht außer Acht geben. Es ist eine Gabe Gottes, die Enthaltsamkeit und die Ehelosigkeit, aber auch eine Gabe Gottes der Ehe. Also egal, welche Berufung du hast, heute haben wir gelernt, du hast, egal welche Berufung, du in welcher Berufung du gerade steckst, du hast spezifische Vorzüge, aber du hast auch spezifische Kämpfe. Und in beidem macht das Charisma den Unterschied. Das Charisma, die Gnadengabe Gottes, die geistgewirkte Gabe Gottes, die Gegenwart des Heiligen Geistes macht in beiden Punkten den Unterschied. Deswegen ermutige ich dich, erwarte das Eingreifen des Heiligen Geistes in deinen spezifischen Kämpfen deiner Berufung, Ehelosigkeit oder Ehe, das brauchen wir alle, aber erwarte auch die Segnungen des Heiligen Geistes durch dieses Charisma, was dir gegeben wurde, in den Vorzügen der Ehelosigkeit und auch der Ehe. Ich segne uns noch. Herr, bete um deinen Segen über jeden Verheirateten und Unverheirateten. Ich bete für die Unverheirateten, die eine Berufung haben, dass du sie gebrauchst und dass wir sie wertschätzen und dass wir sie als Segen anerkennen in unserer Gemeinde und dass wir gut miteinander umgehen. Bitte für die, die unverheiratet sind und darunter leiden, Herr, hab Erbarmen und füg du einen guten Partner hinzu. Ich mache mich eins mit allen, die da wirklich eine große Sehnsucht verspüren. Herr, du weißt alles und du hast einen guten Zeitplan. Halte sie treu, dass sie in Reinheit ausharren und wir uns eines Tages zusammen freuen können, dass sie in ihre Berufung gekommen sind. Ich bete auch für die Verheirateten, die leiden in ihren Ehen. Hilf ihnen, stärke sie. Lass diese Einheit heute dazu dienen, dass man wieder neu aufeinander schaut und dieses treue Verhältnis erneuert, diesen Bund, den Ehebund erneuert im Miteinander. Und danke, dass wir auch Segen erleben dürfen durch Ehen, durch Familien. Maximiere diesen Segen in unserer Gemeinde und lass es auch da ein Segen sein dadurch für unsere Gesellschaft. Amen. Musik.